Hochgelobt und angebetet bist du, Herr, im allerheiligsten Sakrament des Altares. Ja, wir loben und preisen dich für deine Gegenwart im eucharistischen Leib, dass du da bist. Das müssen wir uns immer wieder neu vor Augen halten, dass du wirklich da bist, dass du jetzt zuhörst, dass du auf jeden Einzelnen schaust, dass du jeden Einzelnen kennst, alles, was er mitbringt, seine Lebensgeschichte, seine Leiden, seine Kämpfe, auch seine Bemühungen, den Weg recht zu gehen und auch immer wieder das Scheitern, es nicht zu schaffen oder zumindest das Gefühl zu haben, es ist nicht gut genug, es könnte besser sein. Ich darf euch heute ein bisschen von den Exerzitien bei Schwester Bridge McKenna und Pater Pablo erzählen, vor 2 Wochen in Marienfried. Und ich will euch einfach zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen, die könnte theoretisch und die findet auch mehr oder weniger an ganz vielen Orten auf dieser Welt statt, überall, mal auf die eine oder die andere Art und Weise. Und anhand dieser Geschichte möchte ich euch dann die wichtigsten Punkte von den Exerzitien dann zusammenfassen. Ich stelle mich bewusst nicht an die Front, weil bei dieser Art von Vortrag dürfen wir beim Allerheiligsten bleiben, ganz unser Herz auf ihn ausrichten und ja auch in seinem Angesicht uns hinstellen und einfach anschauen lassen von ihm. Bitten wir noch die Gottesmutter Maria um den Heiligen Geist und dass alles, was für euch wichtig ist und wenn es nur ein Satz ist, dass der Heilige Geist den weitertragen möchte. Gegrüßet seist Maria, voller Gnaden,
der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder.
Amen. Die Geschichte beginnt folgendermaßen. Ein junges, erfolgreiches Pärchen, er Jurist, sie Journalistin, hatten geheiratet und sich in München oder einer anderen Großstadt, Wien zum Beispiel, ein wunderschönes Apartment gemietet. Als die junge Frau dann schwanger wurde, schien das junge Glück perfekt. Aber nach einigen Monaten diagnostizierten die Ärzte bei dem Kind einen seltenen Gendefekt und ja, haben festgestellt, dass das Kind, wenn überhaupt, mit schwersten Behinderungen das Licht der Welt erblicken würde. Die Reaktion des Mannes war sehr hart. Er hat gesagt, wenn du das Ding nicht wegmachen lässt, dann bin ich weg. Die Frau hat darauf geantwortet, aber es ist unser Sohn. Das war das letzte Streitgespräch zwischen den beiden. Das Kind kam schwerst behindert zur Welt. Der Mann ließ sich im Schnellverfahren scheiden. Er war ja Jurist, wusste, wie das funktioniert und hatte bald eine neue Freundin und, wie er meinte, ein neues Leben. Die Frau hingegen musste die teure Wohnung und auch ihren Job aufgeben, zog in die Vorstadt in eine kleine Wohnung und übernahm die Pflege ihres Kindes selbst. Neben des geringen Pflegegeldes, das sie erhielt, hielt sie sich finanziell über Wasser mit dem Schreiben von Artikeln für eine unbekannte Zeitschrift. Die Jahre vergingen und die Frau hatte sich neben all ihren Aufgaben, den Schreiben der Artikel und der Pflege ihres kleinen Buben, ein tägliches Ritual entwickelt. Sie nahm mehrmals täglich den Stuhl im Wohnzimmer, stellte ihn an das Bett ihres Sohnes, fasste die Hand des Kindes und sah es längere Zeit an. Sie hielt einfach nur die Hand und sah dem Kind, wenn es wach war, in die Augen. Das tat sie lange Zeit. Das Kind hatte die wunderschönsten tiefblauen Augen, schöner als das Meer, mit einem Leuchten, als würde die Morgensonne auf dem Wasser sich widerspiegeln. Aber es konnte nicht reden. Immer wenn die Mutter dieses kleine Ritual machte, dem Kind in die Augen sah, wurde sie ruhig, die Gedanken ordneten sich, die Sorgen verflogen und in die Dunkelheit ihres Herzens strahlte ein Licht. Zum Ende dieses kleinen Rituals sagte sie immer den gleichen Satz: Ich liebe dich, mein Sohn. Keine Antwort. Die Verwandten der Frau kamen immer wieder in diese kleine Wohnung, vor allem die Eltern, die mit dieser Situation ganz und gar nicht zufrieden waren. Sie wollten die Frau überreden, ihr Leben doch nicht wegzuwerfen. Es wäre vernünftig, das Kind in Pflege zu geben und einfach auch einen neuen Anfang zu machen. Wie kannst du nur so verbohrt sein, hatte ihr Vater einmal vor Zorn ausgerufen. Du wärst so talentiert. Eines Tages schleppte er einen ehemaligen Schulkollegen von sich an, der mittlerweile der Inhaber und Geschäftsführer eines erfolgreichen Frauenmagazins war. Er begleitete ihn in die kleine Wohnung der Frau und bot ihr eine gut bezahlte Stelle als Redakteurin in seiner Zeitung an. Das ist jetzt deine Chance, sagte der Vater. Die Frau lehnte nach kurzer Zeit der Überlegung ab, denn für diese Stelle hätte sie ihren Sohn in das Heim geben müssen. Ein anderes Mal traf sie beim Einkaufen einen jungen Anwalt. Sie kannte ihn als Geschäftskollegen ihres geschiedenen Mannes. Es war ein wunderbarer, ein freundlicher Mensch. Sie freundeten sich in den kommenden Wochen etwas an, doch als der Mann von mehr sprach, sogar von Heirat, schreckte die Frau zurück und sagte: Ich bin doch schon verheiratet. Und sie brach den Kontakt ab. Als ihre beste Freundin davon hörte, rief sie aus: Wie kann man nur so blöd sein? Wie kann man nur so blöd sein wie du? Tatsächlich fühlte sich die Frau oft allein und verzweifelt. Wie gern hätte sie eine menschliche Hilfe an ihrer Seite, mit der sie ihre Sorgen und Probleme teilen kann, auf die sie sich stützen kann. Doch solange sie ihr kleines Ritual bei ihrem Sohn beibehielt, bekam sie auf wunderbare Weise neue Kraft. Und wenn ihr eine Arbeit besonders schwer fiel, sagte sie leise vor sich hin: Das mache ich jetzt für dich, mein Schatz. Für dich. Als die Nachbarin in der gegenüberliegenden Wohnung krank wurde, bat sie eines Tages die Frau, verschiedene kleine Dienste für sie zu erledigen. Sie sind so ein wunderbarer Mensch, sagte sie, als sie wieder einmal mit dem Einkauf in der Türe stand. Doch die Frau forderte immer mehr Zeit für sich. Und schließlich merkte die Mutter, dass sie aus Zeitmangel ihr kleines Ritual bei ihrem Sohn längst aufgegeben hatte. Sie fühlte sich kraftlos und wie erschlagen und zog sich erneut zurück. Sie sind ein egoistisches Mauerblümchen, schimpfte die Nachbarin. Der liebe Gott möge Ihnen verzeihen, dass Sie mich derart im Stich gelassen haben. Die Jahre vergingen und die Frau wurde selbst schwer krank. Ein Tumor, der rasch zum Tode führte. Als sie ihren Sohn nicht mehr pflegen konnte und ins Heim geben musste, starb er nach wenigen Wochen. Auch die Frau starb kurz darauf, aber in der letzten Nacht vor ihrem Tod hatte sie einen Traum. Ein wunderschöner junger Mann mit Augen tief wie das Meer, wo sich die Morgensonne auf den Wellen widerspiegelt, stand an ihrem Bett, nahm ihre Hand und lächelte. »Ich liebe dich, mein Sohn«, flüsterte die Mutter im Halbschlaf. »Ich bring dich jetzt nach Hause«, antwortete der junge Mann. Hör mal die nächste Strophe von dem Lied, das wir gerade ewig gesungen haben, vom Heiliggeistlied. Ja, ich mag sentimentale Geschichten. Die Geschichte ist, wie sie jetzt erzählt wurde, erfunden, aber sie ist tausend und abermal tausend in dieser Welt schon passiert, mit den ein oder anderen Varianten und Änderungen der Personen, aber mit den gleichen Inhalten, mit den gleichen Entscheidungen. Und worum es das geht, das ist jetzt der Inhalt der Exerzitien, den ich euch zusammenzufassen versucht habe. Und das sind Punkte, die uns alle ganz persönlich angehen in unserem Leben und wo wir oft ja noch nicht ausreichend Licht gefunden haben und deswegen die Situation nur schwer annehmen können. Wir wollen das versuchen, etwas zu erhellen durch die Worte der Heiligen und wie gesagt Schwester Bridge und Pater Pablo, die ich dann nicht mehr jedes Mal zitieren möchte. Wir beginnen mit einem Zitat von Mutter Teresa. Du bist nicht berufen, erfolgreich zu sein, sondern um treu zu sein. Nochmal, du bist von Gott nicht berufen, um erfolgreich zu sein, sondern um treu zu sein. In den letzten Jahren in der Seelsorge habe ich eine katholische Krankheit entdeckt bei mir selber und bei anderen. Und sie tritt so häufig auf, dass die Möglichkeit groß ist, dass deutlich über die Hälfte, die jetzt bei euch hier zuhören, ebenfalls diese Krankheitssymptome aufzeigen. Das, was wir innerlich ausrufen, wenn wir an dieser Krankheit leiden, das klingt so ähnlich wie folgt. Ich schaffe es einfach nicht. Ich habe es tausendmal versucht. Ich habe das Gefühl, ich kann dir, Jesus, dir, Vater, einfach nicht gefallen. Egal, was ich tue und wie sehr ich mich anstrenge, ich falle immer wieder in die gleichen Fehler. Ich hasse mich. Ich kann mich nicht ausstehen, so wie ich bin. Ich wollte, ich wäre anders. Es ist einfach nicht genug. Es reicht nie. Immer wenn ich jetzt auch in den Ferien wieder zu meiner Familie komme, dann habe ich eine große Freude an meinen Nichten und Neffen, an allen sieben. Und der liebe Gott macht manchmal besondere Geschenke, weil ich ja keine eigenen Kinder habe. Ich habe tatsächlich drei Neffen, die mir ähnlich schauen. Der eine ziemlich, der andere sehr, der andere ist wie ein Abziehbildchen von mir. Und wenn ich sie sehe, dann finde ich automatisch irgendwie alles gut an ihnen. Das ist ganz interessant. Auch wenn sie irgendwie ihren Spinner haben oder ja, wenn sie offensichtlich was Falsches machen, lege ich es ihnen gut aus. Weil sie sind ein Teil von mir. Sie sind ein Stück von mir, ein Stück meines Wesens und auch dessen, was Gott uns ja nach außen hin geschenkt hat, wie ein Abziehbildchen. Warum ich euch das erzähle? Weil mir dieser Vergleich so hilft. Jeder von euch hat mindestens einen solchen Verwandten. Es kann sein in der vorausgehenden Generation die Oma, eine Tante, ein Onkel oder auch ein Bub, ein Mädchen, eine Enkeltochter, Enkelsohn, Neffe, Nichte, was auch immer. Da denkt ihr, ja, so war ich auch als junges Mädchen, als junger Mann. Oder von dem habe ich ganz viel übernommen, ganz viel geerbt. Und wenn ihr an diese Person denkt, dann fangt ihr ein bisschen an zu schwärmen oder zu denken, ja, den mag ich einfach. Ich weiß eigentlich gar nicht warum, aber wir verstehen uns einfach. Die Lüge des Teufels ist, uns Christen einzugeben, dein Papa kann dich überhaupt nicht lieben, so wie du bist. Dein Papa kann keinen Gefallen an dir haben mit all deinen Fehlern. Also auch so wie du aussiehst und so wie du dich benimmst und dein Beten und ja, du könntest überhaupt viel mehr tun in der Kirche und bei deinen Nächsten, bei deinen Nachbarn helfen. Und also, dass Gott dich annimmt, da müsste schon ein größeres Wunder passieren. Das Wunder ist schon passiert. Das Wunder ist passiert beim Tod des Menschensohnes am Kreuz. Im Buch Genesis hat Gott davon gesprochen, dass er uns als sein Ebenbild, als sein Abbild geschaffen hat. Und als sein Sohn Mensch wurde, sein eingeborener Sohn, aus Maria, der Jungfrau, Mensch geworden ist, da hat er die ganze Menschheit, jeden einzelnen Menschen in sich aufgenommen, in sich getragen, in die Gottheit hineingenommen. Wir haben gestern ein Zitat gehört von Schwester Faustina, wo sie sieht in einer Vision, das ganze himmlische Heer steht um das Heiligtum Gottes, des Vaters herum. Und sie loben und sie preisen Gott im Himmel, aber keiner darf in das Innerste des Heiligtums treten. Nur einer, der Menschensohn. Ich darf dieses Bild, diese Vision ergänzen. Wenn er hineingeht, dann geht er nicht allein hinein. Er nimmt jeden von euch mit in dieses Heiligtum. Wir alle haben durch ihn, und so steht es in der Heiligen Schrift, Zugang zum Vater, in das Innerste des Heiligtums. Das geöffnete Herz des Sohnes hat uns das Herz des Vaters neu eröffnet. Und wenn im Alten Testament, im Ersten Testament, wie es auch immer jetzt bezeichnet wird, der Zorn Gottes, des Vaters, so betont wird, das meint die Gerechtigkeit Gottes und dass wir uns in der Sünde, wenn wir seine Gebote nicht befolgen, von ihm trennen, dann hat sein Sohn Jesus all diese Sünde auf sich genommen, wie Paulus sagt, den Schuldschein zerrissen und bezahlt. Die Rechnung ist im Voraus beglichen für alles, was ihr bis zu eurem Lebensende anstellt. Voraussetzung, einzige Bedingung, Alles, was euch passiert ist oder noch passiert, müsst ihr vertrauensvoll in das geöffnete Herz des Sohnes legen. Er hat uns mit Gott versöhnt und uns die Freiheit der Kinder Gottes geschenkt, dass wir ausrufen dürfen: Abba, Vater. Und die einzige Mauer, die der Teufel sehr erfolgreich schafft, in uns aufzurichten, ist zu sagen: Nein, du musst es schaffen. Er hat es geschafft, du hast es geschafft, Jesus. Wir können es und werden es nie schaffen, die Gerechtigkeit aus unserem Leben an Gott, den Vater, abzuzahlen. Wir sind dazu berufen, die Gerechtigkeit Gottes einzulösen. Und mir ist gestern bei der Heiligen Messe, bei einer Stelle, den dürft ihr heute bei der Heiligen Messe nutzen, ein ganz klarer Impuls gekommen. Und zwar ist es das Ende des Hochgebets. Durch ihn und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Durch ihn und in ihm und mit ihm, bei diesen Worten hebt der Priester Patene und Kelch Gott dem Vater entgegen. Und es ist so, wie wenn wir uns hinter das Opfer des Sohnes stellen könnten, wir Priester stellvertretend, mit dem Bewusstsein: Ja, mit meinem Leben, das ganz und gar nicht dem Leben des Gottessohnes ähnelt, kann ich Gott, dem Vater, eigentlich nicht gefallen. Aber ich biete ihm stellvertretend das Leben seines Sohnes dar, das Opfer, das ganz und gar gotteswürdig ist. Und mit diesem Opfer, das wir in uns tragen, mit jeder heiligen Messe, wo wir kommunizieren, treten wir ein in das Herz des Vaters, in das himmlische Heiligtum, ins Vaterhaus, wo wir ganz geborgen sind. Dürfen wir die nächste Strophe bitten? Hast du immer noch das Gefühl, du musst etwas ganz Besonderes tun, damit dein Vater dich lieben kann? Ich weiß nicht, wie viele Menschen, besonders fällt mir es auf bei Männern, aber eigentlich ebenso auch bei Frauen, sich Tag für Tag abstrampeln in Geschäft oder Aufgaben oder mit besonders kreativen Tätigkeiten in Sport oder Freizeit, wo sie eine ganz besondere Leistung bringen wollen. Unbewusst, damit sie endlich von Vater oder von Mutter anerkannt werden. Es ist nicht nur eine Krankheit der Christen, es ist eine Volkskrankheit. Wir müssen uns die Liebe des Vaters und der Mutter erkaufen. Pater Pablo hat auf den Exerzitien erklärt, dass es im Leben eines jeden Menschen drei Schritte geben kann, wenn er diesen Weg gehen möchte. Der erste ist, und so ist die Taktik des Teufels, dass er sich selber sagt: Du bist ein guter Mensch, alles an dir ist in Ordnung, Du zahlst deine Steuern, du gehst Ostern und Weihnachten in die Kirche, beichten musst du nicht, weil du bist niemandem etwas schuldig. Und wenn jemand etwas kritisiert und das öfters tut, dann wird er einfach aus meinem Freundeskreis ausgeschlossen. Der Teufel sagt dann, lass es dir gut gehen, setz dich in deinen Sessel, in dein Sofa, nutz deine 600 Fernsehprogramme und genieße das Leben. Die erste Umkehr eines Menschen liegt darin, wenn er plötzlich aufschreckt und merkt, dass du, Jesus, lebendig bist, eine Person, dass Gott kein Märchen ist und kein energetischer Nebel irgendwo im All, keine Schicksalsmacht, keine sonstige Kraft, sondern Gott in drei Personen, ein dreifaltiger Gott, ein persönlicher Gott, der sein Volk und mich anspricht. Und in diesem freudigen Erschrecken, dass da ein Gott ist, der mich meint, der auf mich schaut und der mich vielleicht sogar lieben könnte, beginnt der Mensch nun seine erste Umkehr. Wir haben es gehört vor wenigen Tagen in der Apostelgeschichte Nummer 18, die Umkehr des Johannes wird sie bei Paulus genannt. Und die Leute werden gefragt, habt ihr denn die Taufe empfangen? Was für eine Taufe? Ja, die Taufe der Umkehr. Aber wir haben noch keinen Heiligen Geist empfangen, nicht mal gehört, dass es so einen gibt. Viele Menschen, ich schließe mich da ein, sind immer noch mitten in der ersten Umkehr. Wie geht es da einem? Genau das, was wir gerade gehört haben. Alles liegt an mir. Und der Teufel ändert seine Taktik. Vorher hat er gesagt, schieb eine ruhige Kugel, lass es dir gut gehen, du bist ein guter Mensch. Jetzt macht er genau das Gegenteil. Jetzt stachelt er uns an zur Übertreibung, zur Überaktivität. Alles liegt ja jetzt an mir. Ich muss mir die Liebe des Vaters erobern. Ich muss beten bis zur Entkräftung, Nachtwachen halten. Ich muss fasten über meine Möglichkeiten hinaus. Ich darf überhaupt nichts mehr tun, außer heilige Messe und Gebet und gute Werke. Ich muss meine Nachbarn bekehren, aber zumindest meinen Ehemann, meine Ehefrau und meine Familie, meine Verwandten ein bisschen. Ich muss möglichst viel auch in der Kirchengemeinde tun und dann noch für jemand die Lebensmittel einkaufen und mit dem Hund spazieren gehen. Und wenn ich all das getan habe und am Abend todmüde ins Bett falle, dann denke ich, lang schaffe ich das nicht und hoffentlich, Gott, holst du mich bald, denn so kann ich das Leben lange nicht aushalten. Wir haben den Heiligen Geist sicher schon empfangen, aber die Fülle des Heiligen Geistes ist in der zweiten Umkehr verborgen, wenn wir erkennen, die Kraft kommt von Gott. Und bevor diese zweite Umkehr passieren kann, die Gott in die Wege leitet und um die wir ihn bitten dürfen, schwankt unser Leben zwischen Überaktivität mit der Gefahr zum Burnout und der Verzweiflung, der inneren Verzweiflung und Traurigkeit. Es ist einfach nicht gut genug. Wie können wir dieser Lüge entfliehen? Dazu nun brauchen wir die eben gehörte Geschichte, aber davor nochmal eine Strophe. Wir können immer nur in unserem Leben das geben, was wir selbst erfahren haben. Wir haben die Fähigkeit zu empfangen und das Empfangene weiterzugeben. Jesus sagt uns aber ganz klar, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn ich mich selbst verschenke und nicht Gott, dann ist von meiner Liebe ganz schnell nichts mehr übrig. Das Erste in unserem Leben ist daher, uns an der Liebe Gottes festzumachen. Und je öfters und je beständiger wir uns dem liebenden Antlitz des Vaters aussetzen, desto mehr können wir seine Liebe in unseren Alltag hineintragen. Das Symbol oder das Zeichen dieser Anbetung Gottes, des persönlichen Gebets, der Zeiten mit Jesus in eurem Leben, sind dieses kleine Ritual der Frau mit ihrem Sohn. Es ist nichts anderes. Sie hat seine Hand genommen, ihm lang in die Augen geschaut und nur ein Wort für ihn gehabt, ohne Antwort. Ich liebe dich. Das ist die vollkommene Anbetung. Wenn ihr zu Hause die Möglichkeit habt zur eucharistischen Anbetung, wenn ihr da eingeschränkt seid und wenn ihr nur ein Jesusbild habt, dann ist es genau das Gebet, das Gott am besten gefällt. Zeit bei ihm verbringen, und zwar nicht nur einmal die Woche, sondern wenn möglich mehrmals am Tag. Es muss nicht viel Zeit sein. Es reichen Momente oder einige Minuten. Aber da gehört die Zeit ganz ihm und ganz euch. Jesus hat einmal zu einem Studenten gesagt, der sich recht beschwert hatte bei ihm: Das Einzige ist wichtig, du und ich. Und dieses Du und ich, das die Beziehung Gott und Mensch ist, ist der zentrale Ankerpunkt in unserem ganzen Leben. Wenn ihr diese Beziehung verliert, verliert ihr alles. Und der Teufel weiß das. Wenn ihr ein verliebtes Paar fragt, wenn es zusammen ist und ihr fragt es, was kann ich für euch tun, was braucht ihr, was sollen wir euch kaufen oder geben oder was möchtet ihr für Ziele erreichen in eurem Leben, dann wird das Paar euch sagen, wenn es sich wirklich gegenseitig liebt, eigentlich haben wir schon alles. Und dieses eigentlich habe ich ja schon alles, Jesus, das versucht uns der Teufel zu klauen. Und die folgenden drei Punkte, die mit der Geschichte zusammenhängen, die hat ein Priester dem Pater Pablo weitererzählt, der 20 Jahre mit Pater Pio zusammengearbeitet hat, der die Taktiken des Teufels sehr genau kannte. Deswegen sind sie wichtig. Erster Punkt. Der Teufel wird euch nicht in der ersten Umkehr zu einer wirklichen schweren Sünde verführen können, die von Gott trennt. Er weiß das. Also, wie wir schon gehört haben, versucht er das Gegenteil, Überaktivität, Aktivismus zu erzeugen, um euch auszubrennen. Und er versucht Stück für Stück eure Gebetszeiten, eure persönliche Anbetung durch sogenannte gute Werke auszutauschen. Vorsicht! Es ist die Zeit, die Gott gehört. Es ist nicht gemeint, dass ihr nach dieser Zeit, außerhalb dieser Zeit, dann die guten Werke mit seiner Kraft verrichtet. Darum geht es. Aber wenn dafür die persönliche Zeit mit Jesus wegfällt, dann sind die Werke nicht mehr gut, weil sie nicht mehr aus seiner Kraft vollbracht werden. Das Beispiel in der Geschichte ist das Beispiel der Nachbarin. Sie wollte von der Kraft dieser Frau nehmen, schöpfen. Und im geringen Maße war dies möglich. Aber da sie immer mehr wollte, immer mehr gute Werke, Zeit für sich, hat die Frau ihre eigentliche Aufgabe, die Zeit mit ihrem Sohn, weggestrichen und wäre dabei, ja, fast selbst umgekommen. Andere Leute argumentieren oft mit eurem schlechten Gewissen. Warum lässt du mich im Stich? Warum schaust du nicht nach mir? Warum hast du nie Zeit für mich? Ja, ich habe Zeit für dich. Aber zuerst kommt der Herr, Und die Zeit, die ich dann übrig habe, die verteile ich an alle anderen. Erste Falle, die Gebetszeiten durch gute Werke zu ersetzen. Zweite Falle, Verdunklung der Glaubenswahrheiten. Wenn der Teufel es schafft, euch aus der persönlichen Beziehung zum Herrn rauszureißen, dann fehlt euch die Kraft aus seinem Blick, aus seiner Beziehung. Es gibt in der katholischen Kirche ein Gesetz, das heißt Lex Credendi, Lex Orandi. Das Gesetz des Gebets ist das Gesetz des Glaubens und umgekehrt, das Gesetz des Glaubens ist das Gesetz des Gebetes. Das heißt, wer glauben möchte, der muss anbeten. Und wer anbetet, der hat einen starken Glauben. Das hängt direkt miteinander zusammen. Wenn die Anbetung nun fällt, dann seid ihr eurer Glaubenswahrheiten nicht mehr sicher. Und das ist das zweite Beispiel. Die Frau hat sich natürlich gesehnt nach einem Mann, nach einer Hilfe an ihrer Seite. Aber sie war verheiratet. Sie ist verheiratet, sagt sie. Und ihr Mann hat sich scheiden lassen. Und ich kenne Menschen, die trotz aller Schwierigkeiten die Treue halten. Auch wenn der andere Mist gebaut hat. Das ist die größte und schönste Art, die der Mensch fähig ist zu lieben. Und Menschen, die viele Möglichkeiten gehabt hätten in ihrem Leben, viele Angebote, und trotzdem gesagt haben, nein, ich halte die Treue. Das, was ich Gott versprochen habe und diesem Menschen, das ist größer als alles, was dieses Leben mir je bieten könnte. Und ich möchte mein Leben nicht in einem Kompromiss leben. Diese paar Jahre oder Jahrzehnte, die ich hier auf Erden habe, möchte ich treu sein. Ein junger Mann, der mir mal ein Zeugnis gegeben hat, hat genau diese Worte ausgerufen. Wenn ich vor dem Herrn stehe, in wenigen Jahren und ich weiß nicht, wann es ist, dann möchte ich mit meinem völlig unvollkommenen Leben eine Sache richtig gemacht haben. Ich möchte meiner Frau, die mich verlassen hat, treu gewesen sein. Das möchte ich Gott schenken können. Und dafür nehme ich alles andere in Kauf. Wenn wir die Beziehung zum Gott und das Gebet verlassen, sind wir uns dieser Glaubenswahrheiten nicht mehr sicher. Wir lassen uns in den Glauben der Welt hineinziehen. Jeder macht das. Du brauchst das. Gott allein genügt dich. Du kannst diesen Kompromiss eingehen. Du kannst sonst nicht bestehen. Du kannst sonst nicht überleben und so weiter. Aus dem Gebet bekommen wir die Kraft, die Gebote Gottes zu halten, anders nicht. Der dritte und letzte Punkt von diesem Priesterfreund vom heiligen Pater Pio ist, wenn wir unsere Glaubenswahrheiten verleugnen. Und da gibt es viele, die der katholischen Kirche heute aberkannt werden. Ich nenne nur einige wenige. Die Frauen sollten auch Priester werden. Wir sollten jegliche Arten von Homosexualität auch segnen. Sind doch auch Paare, die lieben sich doch auch. Das Leben zu Beginn des Lebens, auch wenn es behindert ist, ist noch kein Leben. Das Ende des Lebens liegt in der Hand des Menschen, nicht in der Hand Gottes. Wir dürfen über unseren Tod und über unser Leben selbst entscheiden. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und wenn ihr ehrlich einmal eine Person fragt, ja, wenn die katholische Kirche all das wegstreicht und euch all das zuerkennt, ja, was hat sie dann noch? Und Jesus würde antworten, dann ist das Salz fahl geworden und wird von den Leuten zertreten. Und genau das passiert im Moment mit unserer katholischen Kirche. Sie wird eigentlich nicht mehr ernst genommen. Sie wird zertreten und die Glaubenswahrheiten nicht mehr für wahr gehalten. Nächste Strophe bitte.
Gottes Wort ist ein Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft. Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit.
Wenn wir nun die Beziehung mit Gott verloren haben, die Glaubenswahrheiten der Kirche nicht mehr wahrnehmen. Viele treten dann auch aus, gerade in unserer Zeit. Denn eine weitere Glaubenswahrheit oder Unwahrheit, besser gesagt, ist ja der, man kann auch ein guter Mensch sein außerhalb der Kirche. Das ist so wohl richtig, aber ohne die Gnaden der Kirche, wie wir am Anfang gehört haben, können wir vor Gott nicht bestehen. Kein guter Mensch kann wirklich gut sein. Gott allein ist gut. Dieses Gutsein wird uns dann zur Last. Wir müssen selbst den Sinn in unserem Leben schaffen. Und Bischof Lackner hat einmal gesagt, Erzbischof Lackner, das größte Problem seiner Priester sind ihre Talente. Das heißt, wir versuchen uns selbst zu verwirklichen, suchen unser Glück und Teil in den Dingen, die wir gut können. Schwester Bridge hat hierauf ein gutes Zitat gebracht. Jesus braucht eben nicht die Menschen, die es gut können, sondern genau die Menschen, die es nicht gut können, aber mit ihm gemeinsam riskieren. Nochmal langsam. Jesus braucht genau die Menschen, die es nicht können, die nicht aus eigener Kraft handeln, sondern ganz auf ihn vertrauen. Pater Pablo hat dazu gesagt, wir dürfen uns, besonders in den Sakramenten der Beichte und auch der Eucharistie, ganz in das Licht der Wahrheit Gottes stellen, ohne Furcht. Und wir müssen lernen, und das ist die Grundlage dieser zweiten Umkehr, dass wir in unseren verlorenen Kämpfen von Gott geliebt sind. Für mich war das ein Schlüsselsatz. Ich bin überzeugt, dass Gott mich in meinen guten Werken liebt, in meinem Gebet, wenn ich freundlich bin, wenn ich gut zu anderen Menschen bin, wenn auch gute Dinge durch mich passieren als Priester, dann kann ich ihm gefallen. Aber das ist nicht die Wahrheit, weil das alles kommt von ihm. Er schaut in meine Finsternis. Er schaut in meine verlorenen Kämpfe, da wo ich zornig war, wo ich Leute beleidigt und gekränkt habe, wo ich hart war, wo ich pharisäerisch war, wo ich Dinge so falsch gemacht habe, dass ich sie nie mehr wieder gut machen oder reparieren könnte. In alle Angelegenheiten meines Lebens und die Zeiten meines Lebens, die ich am liebsten löschen würde, wo ich gesagt habe, hätte ich das gewusst, sowas würde ich nie mehr tun. Da liebt er mich, in meiner Geschichte, in meinem ganzen Elend, in den Dunkelheiten, die ich vor ihm verschließen möchte. Schwester Bridge hatte da ein Bild aus ihrem eigenen Leben, ein Haus, wo Jesus hineinkommt und darin eine verschlossene Kammer, wo drauf steht, kein Zutritt. Und genau da wollte Jesus rein. Wir müssen dir, Jesus, den Zutritt lassen in diese verborgene Kammer. Und wie es Pater Pablo gesagt hat, die größte Barmherzigkeit, die ein Mensch haben kann, ist es, wenn er sich selbst erlaubt, Mensch zu sein. So zu sein, wie Gott ihn geschaffen hat, nicht als Ausrede, sondern in der Wahrheit. So bin ich, Herr. So stehe ich vor dir und ich bin ein verwundeter Mensch, aber durch deine Kraft lebe ich. Nochmal die letzte Strophe bitte.
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit.
Ich komme zum Abschluss des Impulses. Die drei letzten Zitate. Wie schon gesagt, in den Sakramenten von Buße und Eucharistie sollen wir in Wahrheit vor Gott treten, nicht mit unserer Schokoladenseite, sondern mit unserer Schattenseite. Er sagt, wie soll Gott dich lieben können, wenn du dich nicht in der ganzen Wahrheit vor ihn stellst, als das, was du bist? Und das vollkommenste Geschenk Gottes an uns, das vollkommenste Geschenk der Liebe ist die Vergebung, dass er uns eben so lieben kann, wie wir sind. Und Teresa von Avila sagt hierzu, im Bild eines Gartens, die ersten Früchte eines bewässerten Gartens müssen wir selbst essen, weil wir so schwach sind. Das heißt, die Zeit, Gott zu genießen, Gott Zeit zu schenken, Zeit zu verschwenden vor Gott, das dürfen wir unserer Schwäche zuschreiben. Und wir dürfen zu einer Person sagen, ja, ich kann heute nicht, weil heute brauche ich die Kraft vor Gott. Aber morgen helfe ich dir. Das, was du brauchst, kann ich dir dann wieder geben. Das letzte Zitat ist wieder ein Mutter-Teresa-Zitat, das sie bei einem Treffen mit Schwester Breach persönlich zu ihr gesagt hat. Die Kraft und Gnade vom eucharistischen Jesus wird immer fließen, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Die Kraft und Gnade vom eucharistischen Jesus wird immer fließen, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Jesus, lass uns nie der Lüge erlegen, dass du mich, uns nicht liebst, dass du nicht die größte Freude hast, wenn wir vor dein eucharistisches Antlitz treten und für dich Zeit verschwenden. Lass uns in dieser Freundschaft heranreifen, wie die Früchte des bewässerten Gartens und wie diese Frau, die ihren Sohn an der Hand hält und anblickt, Kraft aus deiner Gegenwart schöpfen. Du bist der Sinn unseres Lebens, der Grund, dass wir hier sind, unsere Kraft und unsere Fähigkeit, uns selbst und die anderen zu lieben, wie du es getan hast. Amen.